Heiko Thieme Club. Alles zu Wall Street, DAX und Rohstoffen. Der Heiko Thieme Club.
Heiko Thieme, globale Anlagestratege.
Als hätte der DAX drauf gewartet, pünktlich zur neuen Ausgabe vom Heiko Thieme Club gibt es ein neues Jahreshoch im DAX. Und dennoch ist es überraschend, denn eigentlich hatten ja alle eher mit schlechter Stimmung für diese Woche gerechnet. Herr Thieme, in den vergangenen Wochen wurde viel über den Beginn der Korrektur gesprochen. Auch wir haben in den vergangenen Ausgaben immer mal wieder drüber gesprochen, wann kommt denn der Rücksetzer. Jetzt sehen wir das Gegenteil. Ist das der Angriff auf das Allzeithoch?
Das ist richtig. Vor einer Woche hätte ich es mir anders vorgestellt, denn es gab ja etliche Hürden plötzlich, auch in Amerika, nicht wahr, das erste Versagen der Trump-Regierung auf breiter Front, dass man doch die Krankheitsreformveränderung nicht durch das Parlament durchbringen konnte. Und das war eine enorme Schlappe, bleibt noch eine Schlappe für die Trump-Regierung mit weiteren Folgen. Und dennoch hat der Markt uns gezeigt, er will tatsächlich noch vor Ende April, wie ich es bisher immer behauptet hatte, ein neues Rekordhoch erzielen. Und davon sind wir nicht einmal 2% entfernt. Also das können wir schaffen, um mit Frau Merkel zu sprechen, nicht wahr? Das waren 200 Punkte heute Morgen noch, die uns dazu fehlten. Und ich glaube, das ist drin, trotz des etwas düsteren allgemeinen politischen Horizonts. Denn während wir gerade hier unsere Diskussion führen, unser Interview führen, hat England seinen Brief nach Brüssel geschickt, ist gerade angenommen worden von der Trask, nicht wahr? Und jetzt fallen die ersten Kommentare aus, nicht wahr, dass hier England jetzt 9 Monate, nachdem das überraschende Wahlergebnis Ende Juni gefallen war, die EU zu verlassen, jetzt ist es offiziell und jetzt beginnen die Verhandlungen, die 2 Jahre dauern. Das wird ein sehr zäher Prozess werden. Ich habe mir gerade angehört, was Frau May im Parlament, im englischen Parlament dazu gesagt hat. Es ist für mich nach wie vor unverständlich, wie man diesen Schritt durchführen will, da ich sehr viele Familienmitglieder auch in England leben habe, nicht wahr? Ist es für uns auch eine aktuelle Herausforderung in vielerlei Hinsicht, beruflicher Art und auch anderer Art. Aber kurzum, es ist ein historischer Moment, den wir sehen und die Börse scheint dies, ich würde fast sagen, total zu ignorieren. Ob man darin Chancen sieht, das wage ich zu bezweifeln, denn eine Entscheidung, und das ist es ja letztlich, ist eigentlich nie ein glücklicher Moment, es sei denn, die beiden Partner haben nie zusammengelebt. Und das wäre falsch zu sagen. England war immer ein schwieriger Partner, aber es hat auch sehr, sehr viele positive Auswirkungen gehabt. Vergessen wir eines nicht, dass einer der ersten Richter am Europäischen Gerichtshof ein Schotte war, den ich sogar persönlich sehr gut kannte. Und muss sagen, das hat viele Wurzeln, die hier mit eine Rolle spielen. Aber das ist nur die moderne Geschichte. Ich sage aber nach wie vor eines noch. Es gibt durchaus eine Möglichkeit, die ich nicht ignorieren möchte, dass im Endeffekt nach all diesen 10 Verhandlungen doch noch man sich überlegt, ob man es tatsächlich vollziehen will, diese Entscheidung, wenn man so will. Oder wenn es dazu kommt, dass dann Schottland, einem Land, dem ich sehr nahe stehe, ich habe ja dort studiert und auch an der Universität in Edinburgh gearbeitet und auch beruflich dort angefangen 1972 bei Wood Mackenzie zu arbeiten, dass man doch dann von schottischer Seite her sagt, und das wurde gestern auch ganz laut, man will ein Referendum machen in 2 Jahren, um dann festzustellen, ob man in der EU bleiben möchte, denn das will Schottland mit einer absoluten Mehrheit von über 60% haben dafür gestimmt und dass man sich dann von England trennt und dann wird auf Großbritannien das kleine Britannien, wenn Sie so wollen. Also das ist eine geschichtliche Stunde hier mit wesentlichen Auswirkungen für die nächsten 2 bis 5 Jahren und die endgültige Scheidung macht vielleicht sogar 5 bis 10 Jahre dauern, denn es gilt hier ungefähr 20.000 Gesetze, die England mit oder Großbritannien mit Europa verbinden, zu verändern. Und das ist über Nacht nicht zu bewerkstelligen. Also ein wesentlicher Tag, unglücklich, wenn man so will, aber vielleicht wird da Europa, so sehen es die Optimisten, zu denen ich auch gehöre, verstärkt herausgehen, um zu sagen, es ist wichtig, dieses kontinentale Europa tatsächlich als ein Ganzes zu sehen. Und England als Insel hat sich vielleicht nie ganz wohl gefühlt und lebt noch in seiner Vergangenheit des britischen Empires aus meiner Sicht, was eigentlich ein Fehler ist. Kurzum, die Börsen, was sagen sie? Sie sagen, wir ignorieren es zurzeit. Das mag später mal was anders sein. Und der DAX-Index ist jetzt bei 12.200. Das heißt, ihm fehlen nicht mal 200 Punkte, um das Rekordhoch vom April 2015 zu erreichen. Und ich meine jetzt, im Gegensatz zu einer Meinung, die ich vor 3 Tagen noch geäußert hatte, dass die Chancen, dieses Höchstniveau noch zu erreichen vor Ende April, das würde ich jetzt bei 80% sehen. Und vor 3 Tagen sagte ich, die Chancen sind auf 20% gefallen. Und das zeigt mal, wie die Börse pur selbst Erfahrungen von über 45 Jahren ignorieren können oder müssen, um dann der aktuellen Situation wieder Herr zu werden. Und die aktuelle Situation zeigt zurzeit, wir gehen weiter nach oben. Aber danach, wenn es den Höchststand gibt, wird die Luft auch sehr dünner, dann kommen die Bewertungsbasen hinzu und das wäre wiederum ein anderes Thema.
Ja, historisch brisant dieser Tag, politisch brisant der Brexit allemal. Großbritannien macht den Austrittsparagraphen Artikel 50 des Lissabon-Vertrages wirksam. Es ist offiziell, Sie hatten selbst gerade gesagt, die Scheidung sozusagen ist eingereicht, und Sie hatten aber auch schon gesagt, Sie glauben immer noch an eine Chance, dass es nicht zum tatsächlich echten harten Brexit kommen könnte. Eine Haltung, die Sie ja schon seit den 10 Monaten seit dem Brexit-Votum vertreten haben. Ja, und die Börse, die lässt es bisher kalt. Man muss mal fragen, wieso. Vielleicht liegt das auch daran, weil das Ganze jetzt eben einfach nur offiziell ist, nichts Neues dazu geäußert wurde und die möglichen Meinungen, die bisher bekannt sind, sowieso schon eingepreist sind.
Es ist teilweise richtig, aber eine Scheidung, an die noch keiner so richtig glauben will, zumindest die Freunde von mir, sowohl in England als auch im restlichen Europa, die das für eine irrealistische Haltung halten, eine etwas windfremde Haltung. Ich ziehe jetzt hier eine Parallele mit Amerika. Wenn ich mir anschaue, was Präsident Trump und Donald Trump genannt, nicht wahr, alles in die Wege leiten will, wie er aus der Umweltdiskussion heraus will, das, was in mühseliger Kleinstarbeit im vergangenen Jahr erreicht wurde, beim Gipfel in Paris, das will er alles zerstören. Das klingt so unglaubwürdig, dass man sagt, wann werden wir eigentlich wieder vernünftig und kommen zur Realität zurück? Denn eines steht fest, und da gibt es nicht den geringsten Zweifel von allen Beteiligten, dass der Welthandel die essentiellste Basis für ein Wachstum auf globaler Basis ist. Der Marshallplan zum Beispiel, eine Investitionsinjektion nach dem Zweiten Weltkrieg, war das Essentiellste, um Europa und besonders Deutschland aus dieser katastrophalen Niederlage herauszuführen und zu dem zu machen, was es heute ist, die größte Exportnation der Welt. Das war der Marshallplan. Das war über den Gartenzaun schauend und sagen, man sieht weitsichtig die Möglichkeit, indem man einem früheren Gegner sogar hilft, wieder auf die Beine zu kommen, um damit den globalen Handel zu fördern. Das Gleiche trifft für Japan zu. Das waren ganz große Entscheidungen, wesentliche Entscheidungen. Und wer aus dieser Geschichte nicht lernt und merkt, dass es der Welthandel ist, davon profitiert zum Beispiel auch China heute in ganz großer Weise, auch Indien und viele der Schwellenländer. Und wer das negiert und sich zurückziehen will und sagt, wir kommen zuerst und interessiert die restliche Welt nicht, der begeht einen Rückschritt und keinen Fortschritt, sodass das allerdings auf dem Horizont, dem politischen Horizont in meinen Augen, echte Fragezeichen aufwirft, die einmal zu einer Kalamität führen können, aber zurzeit ist das Börsenlicht nach wie vor grün. Wir kommen allerdings mit Ende April an die etwas schwächere Sommerphase hinein. Und ich warnte ja immer schon vor den Sommerlöchern. Wir hatten einen kleinen Vorgeschmack bekommen in der vergangenen Woche. Wir hatten ja immerhin bis auf gestern einen langen Rückgang gehabt an der Wall Street. Der Dow Jones Index fiel 8 Tage in Folge, wenn auch nur 2% insgesamt, aber immerhin 8 Tage in Folge. Und wäre gestern der Markt nochmals gefallen, wäre es der längste Tagesrückgang seit 1978 gewesen, also seit 39 Jahren. Also solche Dinge passieren sehr selten. Wir haben hier schon ein kleines Gewitter mal gesehen, das aber dann gestern abgewandt wurde. Die Sonne schien und die Sonne wird auch heute noch weiter scheinen. Und ich meine, es wird ausreichen, um uns diesen Höchststand zu bringen, obwohl an der Wall Street es auch gilt. Die Luft nach oben ist relativ dünn. Die 21.000 Marke kann wieder genommen werden. Ich halte auch in diesem Jahr sogar die 22.000 Marke noch für machbar, aber danach wird die Luft sehr, sehr dünn und 24.000, wie einige vorschlagen, beim Dow Jones Index werden wir auf keinen Fall sehen. Selbst 23.000 wäre mir schon etwas zu optimistisch, aber das soll nicht davon abhalten zu sagen, es gibt auch Kaufchancen. Es gibt Chancen, die man im Markt sieht, die wir nachher noch besprechen können. Ein Papier in Deutschland, was gerade 30% gefallen ist, da sehe ich Chancen, wenn auch gewisse Risiken damit verbunden sind. Also es gibt immer wieder Chancen, wenn man genau hinschaut. Und dieses Jahr bleibt, wenn auch ein volatiles Jahr, ein Jahr, was im Endeffekt im Plus schließen wird. Trotz aller Herausforderungen, wir haben gerade die holländische Wahl hinter uns gebracht, das war positiv. Wir haben jetzt vor uns die französische Wahl Ende April und Anfang Mai mit der endgültigen Wahl dann des Präsidenten und dann natürlich auch unsere eigene Bundestagswahl. Und hier haben wir gesehen, die erste Vorschau war das Saarland, das war das kleinste flächenmäßige Land in Deutschland, aber immerhin ein ganz klares Votum für Frau Merkel, wenn man so will. Neben der Prominenz auch der örtlichen, nicht wahr, Ministerpräsidentin, die dort sicher gewonnen hat. Aber es bestehen etliche Herausforderungen vor uns, denn der G20-Gipfel auch noch im Sommer in Hamburg. Also dieses Jahr ist vollgeproppt von politischen Entscheidungen, Entwicklungen und davon wird die Börse einerseits profitieren, mitunter allerdings auch im Windschatten von politischen Niederlagen dann auch mal Ausatmenphasen haben.
Sie sprechen von Chancen, von Ausatemphasen und da warten ja viele drauf und jetzt wurde es sogar ganz konkret. Es gab nämlich die Politische Niederlage Donald Trumps, Sie hatten sie bereits angesprochen. Obamacare, er wollte es gerne abschaffen, hat das nicht durchbringen können, nicht mal unter seinen eigenen Parteifreunden, sodass es gar nicht zu der Abstimmung am Freitagabend gekommen ist. Ja, und dann ging die Angst um, denn wir haben ja diese von uns Trump-Rally genannte Rally gesehen seit der Wahl Donald Trumps. Und jetzt haben viele gesagt, naja, das, was da eingepreist ist, ist ja ein durchsetzungsfähiger Präsident Donald Trump. Offenbar ist er nicht durchsetzungsfähig, also könnte diese Trump-Rally wieder ausgepreist werden. Sie hatten jetzt gerade die Wall Street mit Blick nach oben angeguckt, hatten von 22.000 Dow Jones Punkten und Ähnlichem gesprochen. Was passiert denn, wenn eine Trump-Rally wieder ausgepreist wird? Wie weit kann es runtergehen?
Wir können wieder die 20.000 Marke testen. Ich würde sagen, die Chancen dafür, dass wir 20.000 in diesem Jahr nochmal wiedersehen, diese Chancen sind mindestens 75%. Ich schließe nicht einmal aus, dass wir die 19.000 Marke nochmal sehen. Das wäre dann eine Korrektur, wenn man den Höchststand, den bisherigen Höchststand von 21.200 fast nimmt. Dann könnte man sagen, 10% Rückgang, das würde dann die 19.000 Marke bedeuten. Ich glaube nicht, dass wir die 18.000 Marke erreichen bzw. unterschreiten werden. Aber ich sehe Volatilitäten vor uns und besonders im Sommer. Und was der Markt bisher gebracht hat, ist einfach die Vorschusslorbeeren. Hoffnung. An der Börse wird ja Hoffnung und Vision gehandelt. Und dann, wenn diese Hoffnung und Vision sich nicht erfüllt oder sich droht nicht zu erfüllen, dann kommt der Markt wieder, besinnt sich auf die eigentliche Bewertung. Und von der eigentlichen Bewertung her gesehen ist Wall Street auch nicht mehr billig, sondern relativ teuer. Denn man antizipiert ein Wachstum, was weit über 2% liegt. Und nehmen wir mal an, wir wachsen ähnlich bescheiden wie im vergangenen Jahr mit knapp 2%, 1,6% waren es, weniger übrigens als in Deutschland im vergangenen Jahr, dann wird man enttäuscht sein. Und es spricht einiges dafür, dass Donald Trump mit seinem sogenannten vorgetragenen Elan, der Schauspielerei aus meiner Sicht ist und keine Substanz mit sich bringt, dass diese vorgespielte Sicherheit und sein limitiertes Vokabular, er spricht ja, ich werde jetzt etwas vielleicht ausfallen und sagen, vielleicht 250 Worten nur, das immer wiederholen, wo man mich manchmal fragt, welches intellektuelle Niveau hat eigentlich dieser Präsident? Und wenn da nun echte Fragen einmal auftauchen sollten, dann könnte ich mir vorstellen, dass der Markt auch mal relativ schnell ernüchternd wird. Aber zurzeit ist das nicht im Vordergrund stehend. Und bei uns und unseren Clubmitgliedern gilt ja eines. Wir wollen eine Vision haben, die man begründen kann, die längerfristig denkt und zwar auch über das ganze Jahr hinausgeht, aber gleichzeitig auch eine Vision haben, die auf das Tagesgeschäft eingeht und den kurzfristigen Aspekt betrachtet, also von jetzt bis zur nächsten Woche oder dem nächsten Monat, um auch sich kurzfristig auf gewisse Entwicklungen und Ereignisse vorzubereiten. Und kurzfristig heißt es für mich, es geht nach oben. Mittelfristig, jetzt mal auf das Jahr bezogen, nicht wahr, für die nächsten Wochen, heißt der Markt hat einen neuen Höchststand vor sich. Aber ab 12.500 spätestens sollte man sich eher mit Gewinnmitnahmen beschäftigen. Sollten wir sogar die 13.000 Marke noch erreichen, was ich vor dem Sommer bestreite oder für relativ unwahrscheinlich halte, dann umso mehr alles mit Stops absichern und da auch Gewinne mitnehmen, wo man sie hat. Und ich glaube, unsere Mitglieder haben mittlerweile auch gelernt, seitdem es den Club gibt, dass es sich lohnt, sich in Kursschwächephasen einzukaufen, in den drei Tranchen, wie vorgetragen wurde, um dann, wenn man einen Gewinn hat, der bei Einzelwerten 15% ist, schon mal mit der Gewinnmitnahme zu beginnen, um dann in weiteren Tranchen sich aus dem Markt zu verabschieden und noch eine Restposition zu halten, für den Fall, dass es noch weitaus weiter geht, als man glaubt, aber das dann auch mit einem Stop abzusichern. Das war ja unsere Strategie, bleibt sie auch. Und immer mit der Zielrichtung, im Schnitt 20% zu erzielen. Das bleibt auch weiterhin meine Strategie für dieses Jahr. Und ich glaube, wir sind auf dem besten Wege dazu bisher, dieses Ziel auch zu erreichen, vielleicht sogar zu überschreiten.
Bleiben wir doch mal kurz beim Thema Strategie. Ich weiß, dass wir die Strategie jetzt schon häufig angesprochen haben und dass manche Hörer auch sagen, warum wird das immer wiederholt? Ja, das stimmt, aber ich denke, vielleicht kann man an konkreten, interessanten Beispielen das trotzdem tun, denn ein Hörer hat ein konkretes Beispiel gestellt. Er hat gesagt, mit der Dreidrittelstrategie, er hat Exxon gekauft, das erste Drittel bei 74 Euro, dann ist die Aktie auf 86 Euro gestiegen, also nicht genug, um wieder zu verkaufen. Ein Drittel des Drittels zu verkaufen, dafür müsste sie ja mehr gestiegen sein. Jetzt ist sie wieder bei 75, also quasi fast wieder da, wo er damals gekauft hat. Soll er da denn jetzt das zweite Drittel kaufen oder erst, wie nach ihrer Strategie ja eigentlich, wenn die Aktie noch weiterfällt?
Also hier zum Detail. Nehmen wir einmal ExxonMobil, ist ja eine Empfehlung, die ich zurzeit auch gerade wieder vorgehoben habe und gesagt, ExxonMobil wäre interessant zwischen 80 und 82 Dollar auf dieser Basis hier und wir sind zurzeit bei knapp 82 Dollar, wir waren noch vor wenigen Tagen bei 81 und zwischen 80 und 82 der erste Kauf. fange jetzt mal vom Jetzt-Niveau an und dann von dem praktischen Fall, wie er geschildert wurde. Der Nachkauf wäre dann fällig um 75. Das heißt also ein Rückgang, der nicht ganz 10% ausmacht, sondern wenn ich jetzt zum oberen Niveau 82 ausgehe, wäre es also dann nur 7 Dollar, nicht ganz die 8 Dollar. Das ist jetzt eine Frage des Details, aber das bei um die 75 kann man zurückkaufen. Wer jetzt bei 80 gekauft hat, der wartet ab und lässt den Wert fallen, bis er mindestens bei 73, im Extremfall bei 72 ist. Also es kommt immer auf das Kaufniveau an, was man selbst ausgeführt hat. Und dann sollte man 5 bis 10% den Kurs weiter sinken lassen. Ob es nun genau 10% sind oder 7 oder 8, das überlässt man eigentlich, sagen wir mal, der Detailfrage und auch der Charttechnik, wenn man so will. Da gibt es nicht also ein Millimetermaß. Und der dritte Nachkauf liegt eigentlich dann vor, wenn der Wert wirklich deutlich mehr gefallen ist, als man sich ursprünglich erhofft hat. Und wir würden dann einen dritten Kauf vornehmen bei der ExxonMobil deutlich unter der 70-Dollar-Marke. Das ist die Theorie. Und auch in der Praxis durchführbar. Verkauft würde dann, wenn der durchschnittliche Kurs, den man hat, und nicht der Tiefskurs, bei dem man war, sondern der durchschnittliche Kurs, den man für die gesamte Position hat, wenn diese Position 15% gestiegen ist, dann würde der erste Verkauf beginnen, um dann in weiteren 2 Tranchen die Position fast aufzulösen. Es sei denn, man lässt, wie ich vorhin schon andeutete, eine Restposition einfach drin. Das wäre dann maximal ein Drittel, vielleicht auch nur ein Viertel, um zu sagen, sollte der Wert weitaus weitergehen als gedacht, und das passiert eigentlich nicht so häufig, dass man dann noch mit dabei ist. Denn nichts ist natürlich auch etwas frustrierender, wenn man sagt, ich habe schon verkauft und dann ging der Wert nochmal doppelt so hoch. Aber wenn man mit einem Drittel fast dabei ist, dann fühlt sich das A nicht schlecht an und bringt tatsächlich eine gute Performance. Die Kritiker würden sagen, ja, warum macht der Heiko Thieme das so kompliziert? Ich kaufe doch am Tiefpunkt und verkaufe am Höchstpunkt, das wäre natürlich ideal. Nur in meiner 45-jährigen Börsenerfahrung habe ich immer wieder erlebt, dass man A, den Tiefpunkt häufig verpasst, man hat zu niedrig limitiert und ist nicht hineingekommen in die Aktie. Und dann ist die Gier so groß gewesen, dass man auch nicht den Mut hatte, auch mal Gewinne mitzunehmen. Und dann fallen die Werte und dann läuft man am gefallenen Kurs immer nach. Um das zu vermeiden, habe ich eben diese Dreidrittelstrategie auch mir gegenüber angewandt, um auch mich zu einer Disziplin zu bringen. Und es hat sich als sehr erfolgreich erwiesen. Das ist das Erste. Jetzt bei der Strategie, der Anfrage unseres Clubmitglieds, ist es so, wenn man sich an diese Theorie hält, kann man seine Kurse einfacher sehen. Das heißt, wenn ich einen Kurs habe und sage, der Wert ist nicht ganz so stark gestiegen und jetzt kommt er wieder total zurück, das ist natürlich frustrierend. Und jetzt kommt hier so ein bisschen der künstlerische Anstrich hinzu. Wenn ich eine Aktie habe, die 10% gestiegen ist und ich schaue mir jetzt die Markttechnik an und merke, Mensch, hier gibt es doch Unterstützungslinien beziehungsweise Resistanzlinien, dann ist auch schon mal eine Möglichkeit gegeben zu sagen, ich verkaufe auch mal nach 10% schon einen gewissen Teil. Das ist jetzt kein Widerspruch von dem, was ich gesagt habe, denn diese Prozentsätze, 10% Rückgang, man kauft nach, nochmal 10%, man kauft wieder nach, beziehungsweise 15% Anstieg, man gibt etwas. Das sind Prozentsätze, die man jetzt nicht in Stein gemeißelt sehen muss und sagen kann, oh, es ist 14% gestiegen, noch muss ich warten. Man kann etwas verkaufen. Und das sieht man an der Beschwerfälligkeit einer Aktie auch an. Und bei ExxonMobil ist es nun so, wir haben es hier mit dem größten Unternehmen zu tun in Amerika. Es war lange Zeit das größte, jetzt gibt es also größere wie Apple Computer. Aber es ist immer noch eines der ganz großen Unternehmen, auch global gesehen. Solche Unternehmen haben mitunter eine größere Schwerfälligkeit. Das heißt, sie steigen nicht 15 oder 20% gleich. Sondern bei denen ist ein Anstieg von 10% auch schon mal ein Grund zu sagen, okay, wie bei einem Indexfonds, wo ich bereits bei 10% Gewinn mitnehme. Das heißt, man sollte hier eine gewisse Flexibilität bewahren. Wem das zu kompliziert ist, der kann sich durchaus an diese Strategie, wie ich es mit den Zahlen genannt habe, dran wenden und muss dann halt mal akzeptieren, dass eine Aktie im ersten Anlauf eben nicht die 15% gemacht hat und dann sie es vielleicht im nächsten Anlauf tut. Aber nicht plötzlich noch nachkaufen, wenn ich bei, sagen wir, 75 gekauft habe, die Aktie geht jetzt auf 84, hat also keine 15% gemacht, kommt wieder auf 75% zurück, dann kaufe ich dich nach. Nein, ich habe ja schon meine erste Tranche gekauft und die zweite Tranche würde nur fällig werden, wenn der Wert unter meiner ersten Tranche liegt.
Bleiben wir trotzdem noch mal kurz beim Thema Strategie. Eine zweite Frage, die einige Hörer sich gewünscht haben, ist, noch mal auf das Thema Stop-Loss-Strategie einzugehen und da vielleicht noch mal ein paar Worte zu sagen. Sie haben ja häufiger gesagt, dass man auch mit Stops arbeiten kann, dass man seine Stops ziehen soll. Wie ist denn Ihre Stop-Loss-Strategie aktuell?
Gut, meine Stop-Loss-Strategie unterscheidet sich von der klassischen, als folgt. Viele Anleger und Fondsmanager kaufen eine Aktie und wenn sie fällt, mehr als 5 oder 7%, dann verkaufen sie und gehen total raus. Und das hatte mich schon vor 40 Jahren gestört als Strategie, weil ich sage, wenn ich jetzt eine Aktie kaufe, das Erste muss man sich natürlich fragen, warum kaufe ich ein Unternehmen? sind verschiedene Faktoren. Einmal das Fundamentalbild, was ganz entscheidend ist. Es muss ein solides Unternehmen sein mit einer projizierbaren Gewinnentwicklung. Eine gewisse Fantasie muss drin sein. Und der Kurs muss das noch nicht reflektiert haben. Wenn er das alles reflektiert hat, dann kaufen Sie nicht. Denn ich kaufe ja eigentlich im Endeffekt, wenn man mal ganz abstrakt denkt, das war mein erstes Interview in New York 1982 in der New York Times, als ich aber diskutierte, wie ein Anlagestratege Aktien sich aussucht, das, indem ich sagte und viele dabei verblüffte, ich kaufe eigentlich nie ein Unternehmen. Ich kaufe im Endeffekt, und ich bitte jetzt jeden unserer Clubmitglieder genau zuzuhören, was ich jetzt sage, ich kaufe im Endeffekt ja kein Unternehmen, ich kaufe einen Preis. Denn wenn das Unternehmen voll bezahlt ist, dann muss ich als Anleger dort nicht einsteigen. Denn das, was wir hier suchen, sind Werte, die unter Preis angeboten werden, die sogenannten Sonderangebote. Wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, was fantastisch gelaufen ist, was ein Top-Management hat, das beste Produkt der Welt aufweist, was nutzt es mir, wenn es einen Preis hat, der all das schon beinhaltet? Also abstrakt formuliert, Börsianer und Anleger kaufen eigentlich kein Unternehmen, sondern einen Preis. Das heißt, der Preis reflektiert nicht das Potenzial des Unternehmens und nur dann werde ich Käufer. Deswegen sage ich auch, ein Unternehmen, was ich mir aussuche, sollte mindestens, nehmen wir mal ein Blue Chip, also ein DAX oder Dow Jones Unternehmen an, dass ich sage, ich kaufe das Unternehmen, weil es von deinem letzten Preisniveau, was ist, mindestens 15, wenn nicht gar 20% gefallen ist. Warum? Weil dann die Erwartung des Unternehmens, die damals gerechtfertigt schienen, jetzt aus dem Preis heraus sind, jetzt hat es einen Preis, was eigentlich, wenn man die Gewinnentwicklung betrachtet, attraktiv sind. Genauso, wenn Sie einkaufen, nicht wahr? Und sehen ein Produkt. Wenn gesagt wird, das Produkt kostet 100 Euro, wird aber für 80 angeboten, würde ich sagen, mich, das ist ja ganz interessant. Wenn es plötzlich für 70 angeboten würde, würde ich etwas mehr kaufen. Das ist die ganze Logik dabei. Jetzt zum Stop-Loss. Ich lege kein Stop-Loss an, wenn ich ein Unternehmen kaufe, sage ich nicht, wenn es 7% fällt, verkaufe ich es. Nein, ich kaufe ja nach. Ich kaufe ja in zwei Tranchen nach. Ich mache also genau das Gegenteil, was die klassische Stop-Loss-Strategie tut. Dort, wo ich den Stop-Loss ansetze, ist, wenn mein Kauf erfolgreich war und ich habe mich verkaufen können in zwei Tranchen nach einem Plus von 15-20% und dann von 25-30%, dass das letzte Drittel weiter drin bleibt, aber mit einem Stop nach hinten abgesichert wird, der ungefähr zwischen 5-7% von dem Niveau liegt. Und warum? Damit ich nicht noch einmal in die fatale Situation komme, dass das Unternehmen den gesamten Bach wieder runtergeht und auf meinen Ausgangspunkt zurückfällt, vielleicht sogar noch darunter fällt, um dann einen Verlust zu kreieren. Ich möchte also absolut vermeiden, wenn ich einmal in einer klotzigen Gewinnphase bin, von 15-30%, dass die restliche Position nicht total abrutscht, sondern da setze ich einen geistigen, nicht einen physischen, sondern einen geistigen Stopp an. Nehmen wir an, das Unternehmen wäre gekauft worden bei 20. Ich habe drei Tranchen gekauft, aber einen Durchschnittskurs von 20, um es einfacher zu machen. Dann würde ich den ersten Verkauf vornehmen, frühestens bei 23. Oder um 23, wären 15%, zwischen 23 und 24 Euro würde ich rausgehen. Die nächste Tranche wäre dann weitere 25-26 Euro. Bei 26 würde ich nur noch, nachdem ich einen Gewinn habe mit der letzten Position auf 30%, hätte ich noch ein Drittel maximal. Und dieses Drittel bei 26, was noch drin ist, das würde ich dann absichern mit einem Stop, der in etwa, jetzt muss man mal genau hinhören, um die 25-24,5 liegt. Warum? Wenn das Papier jetzt von 26 wieder zurückfällt auf 20, wäre es doch wirklich frustrierend zu sagen, Mensch, ich hatte einen so schönen Gewinn, habe ihn total abgegeben. Das ist die innere Disziplin. Aber wenn der Wert jetzt von 26 auf 30 weiter steigt, dann würde ich den Stop ansetzen, etwas größer nach unten, weil das Ein- und Ausatmen dann etwas größer wird bei diesen Werten, denn wir würden bei 27 liegen. Steigt dieser Wert auf 40, um mal etwas Extremes zu nehmen, dann würde ich den Stop bei 33 haben. Das heißt, ich würde immer noch einen größeren Abstand vom Spitzenniveau haben, damit ich immer noch in diesem totalen Lauf nach oben mitnehmen, weiter drin bleiben kann, um nicht zu frühzeitig rausgerufen zu werden. Zumal ich ja jetzt A, nur noch ein Drittel der Position habe und B, schon einen enormen Gewinn dabei habe. Also den Gewinn laufen lassen, aber nicht den Gesamtgewinn. Man könnte ja auch sagen, warum lasse ich nicht den Gesamtgewinn laufen? Ich habe einen Durchschnittskurs bei 20, warum soll ich bei 24 rausgehen, wenn die Aktie auf 40 gehen kann? A, ich weiß es ja nicht, weil die Aktie von der Bewertungsbasis her gesehen so ein Niveau von 40 kaum rechtfertigt. Es sei denn, und hier kommen jetzt die vielen Ausnahmen hinzu, wenn ich jetzt ein Unternehmen gekauft habe bei 20, nehmen wir an ein pharmazeutisches Unternehmen, und jetzt kommt das Unternehmen raus mit einem absolut spitzen Produkt als Medikament, dem ich eine Chance gebe, dass es also doppelstellige Milliarden verdient. dann muss ich natürlich nicht nach 15 oder 20% schon rausgehen. Dann kann ich auch sagen, nein, diesen Wert lasse ich einmal weiter laufen. Aber wenn es dazu kommt, bei unseren Clubmitgliedern, können Sie sicher sein, dass ich auch das dementsprechend annoncieren werde. Und das passiert relativ selten. Also nicht plötzlich euphorisch werden, weil es läuft, sondern da muss schon eine Substanz, eine ganz spezielle Substanz dahinter sein. Und aus der Erfahrung heraus eben, wenn ich einen Kauf habe und der Durchschnittspreis wird mit 15 bis 20% überschritten, ist es normalerweise eine gute Disziplin, sich teilweise zu verabschieden und beim nächsten Anstieg nochmals sich zu verabschieden. Warum? Weil Aktien ein- und ausatmen. Ich kenne kaum Werte, die nur ganz geradlinig ohne Einschränkung nach oben gehen. Das sind immer wieder diese Atempausen, die ich erwischen möchte, um dann beim Anstieg auch die Gewinne mitzunehmen. Auch wenn der Trend langfristig gesehen nach oben geht, es sind die Atempausen, die diese überdurchschnittliche Performance erzielen.
Aber dann schauen wir doch mal, was für Werte es gerade sind, bei denen Sie diese attraktiven Atempausen gerade sehen. Beginnen wir doch mal in den USA, schauen wir in den Dow Jones. Was sehen Sie da gerade als attraktiv?
Also beim Dow Jones habe ich zurzeit von den aktuellen Werten, jetzt müssen wir von der aktuellen Aktualität sprechen, zwei Werte habe ich drin, die ich hier aktuell noch empfehle. Einmal die Intel-Aktie durch ihre Übernahme, die sie hier machen mit Mobileye, einem israelischen Unternehmen, wo sie also in die Branche der selbstfahrenden Autos hineinkommen wollen. Das ist etwas längerfristig zu sehen, aber die Intel-Aktie bei $35, zwischen 35 und 35,5 aktuell zurzeit, würde mir als Kauf gefallen. Sicher ist bei 35,60, das wäre schon ein klein bisschen zu viel, aber wer hier mit einem 2%-Ansatz anfängt, investiert sich hier bei der zweiten Tranche 10% niedriger, wären also $3,50 von 35,5, kommen wir also auf 32 zu. Und die dritte Tranche wäre um die 29, knapp unter 29 zu sehen. Ich glaube nicht, dass wir so weit fallen werden, aber das nur mal hier dargestellt. Die Aktie hat eine gute Dividendenrendite und Kursziel wäre hier für mich auch wiederum zu sagen, diese Aktie hat das Potenzial, keine Garantie, aber das Potenzial, die 40-Dollar-Marke nicht nur zu überschreiten, sondern vielleicht sogar auf die 45-Dollar-Marke zu gehen in 9 bis 15 Monaten, obwohl das ambitiös ist. Also Intel wäre eine aktuelle Empfehlung. Goldman Sachs hatte ich jetzt in meiner Tageshotline genannt, kann man auch heute noch nehmen, hier bei 229. Goldman Sachs war bei 255 vor kurzer Zeit noch. Das ist die ersten 10% Rückgang und da wird die Aktie für mich schon interessant. Hier warte ich nicht, dass die Aktie 15 bis 20% fällt, sondern die Finanztitel haben eine gute Zukunft. Und hier würde ich bereits anfangen. Der nächste Kauf, und das ist genau auch wieder bis zu 2% investieren hier, der nächste Kauf wäre dann zu sehen um die 200. Und die dritte Tranche wäre dann bei 170 bis 175 zu sehen, obwohl ich da auch nicht glaube, dass wir so weit fallen sollten. Aber nur für den Fall, dass wir so einbrechen, dass man dann einen Durchschnittskurs hätte, der unter 200 liegt. Und Zielrichtung wiederum ist, mindestens das Niveau zu erreichen, was wir noch vor nicht allzu langer Zeit, vor wenigen Tagen hatten, 255. Das wäre dann ein Anstieg von 200 auf 255, kann sich jeder ausrechnen, von über 20%. Würde also die Definition meiner Strategie, 20% mindestens zu erzielen, bei den Anlagen erfüllen. Dann haben wir sonst noch die Apple Computer Aktie, wo noch Restpositionen zu halten sind. Aber bitte nicht kaufen, man hält noch etwas. Wir haben einen neuen Höchststand gesehen bei Apple. Das entspricht meiner Prognose auch. Bis 154 oder $155 ist noch Luft. Einige sprechen schon von $200, das wäre mir ein bisschen viel. Aber die Position hält man auch. Konkret gesagt, und dann kommt die letzte Aktie noch, die wir vorhin hatten, die Exxon. Ich fasse zusammen bei den Dow Jones Titeln. Exxon Mobil aktueller Kauf. Goldman Sachs hier und bei jeder möglichen Schwäche sollte man auch beginnen mit 2% und bei der Intel. Also drei von den 30 Werten wären bei mir auf der aktuellen Liste und eine Halteposition habe ich noch bei Apple Computer. Das wären die 30 Dow Jones Titel.
Kommen wir zum DAX. Was sehen Sie da gerade?
DAX sieht also folgendermaßen aus. Hier haben wir auch nicht mehr so viele Empfehlungen, weil wir in der Nähe des Höchststandes sind. Das muss man vornherein wissen. Was jetzt aktuell noch interessant ist, ist die VW. Die VW-Aktie unter 140, ja, dann konnte sie vor wenigen Tagen noch bei 134 kaufen. Aber hier bei 137,5, 2%. Wer jetzt mir schon gefolgt ist und hat 2%, der kauft nichts mehr nach. Sie wollen ja maximal 5 bis 6% in einem Titel, Einzeltitel haben. Das heißt, wer jetzt schon was hat, der behält seine 2% und kauft unter 130 nach. Und die dritte Tranche knapp über 120. Ich glaube nicht, dass sie auf 120 übrigens fallen werden. Wenn man sich fragt, ja, warum erwähne ich das? Nur für den Fall. Die dritte Tranche wird häufig nicht akut werden, weil die Werte nicht so weit zurückkommen. Aber dann ist man zumindest mit 4% drin, statt mit 5 oder 6%. Das ist auch in Ordnung. Also VW, aktueller Kauf jetzt, wer es noch nicht gemacht hat. Die nächste Aktie wäre hier einmal die Lufthansa, warte ich jetzt. die hatte ich verkauft, die Lufthansa, weil sie, da wurde der Stopp akut bei mir. Die Lufthansa brachte wunderbare Gewinne von über 30% ein. Wir waren bei 15,60 Euro. Ich sagte, bei 14,85, bitte setzen Sie einen Stopp an, damit man nicht den Gewinn abgibt. Und man ging auf die 14,20 hinunter, aber hat die 14-Euro-Marke nicht unterschritten. Da ist man jetzt draußen. Die hat nach wie vor das Potenzial, die 18-Euro-Marke sogar zu erreichen. Aber ich warte noch, dass man die 14-Euro-Marke unterschreitet. Erst dann würde die Lufthansa auf meiner Empfehlungsliste wieder auftauchen. Ansonsten weiterhalten die E.ON mit der Uniper zusammen in der Kombination. Die Deutsche Bank-Aktie kann man bei 15,90 Euro kaufen. Das ist also hier die bereinigte, nicht wahr, Deutsche Bank-Aktie. Es kam ja hier die zweite Emission rein, nicht wahr, das Bezugsrecht muss man hier rausnehmen. Das ist jetzt rausgenommen aus dem Kurs. Also die Deutsche Bank-Aktie unter 16 Euro, 2% wären eine aktuelle Empfehlung. Anderen Autowerte halte ich weiter. Commerzbank auf jeden Fall halten, aber nicht nach kaufen, hat man schon Gewinne mitgenommen. Man hat noch Restpositionen bei BASF und bei Bayer. Die Bayer-Aktie ist sehr schön gelaufen, aber da hat man schon ein Drittel rausgenommen. Die Bayer kann man weiterlaufen lassen. Das wären also die Werte beim DAX teilweise noch halte, eine Restposition auch in Allianz noch, aber nicht auf dem Niveau kaufen. Aktuell kaufen wäre tatsächlich jetzt hier nur mal ausgedrückt die VW, weil sie auf einem günstigen Niveau liegt. Die anderen Positionen wären die Haltepositionen. Jetzt gibt es eine zusätzliche Spekulation, ich sage aber ganz bewusst Spekulation. Ein Wert, der von 66 Euro jetzt auf 50 Euro aktuell gefallen ist, ist die Aurelius. Die Aurelius, ich will es nochmal betonen, ist eine Spekulation. Ein Hedgefonds hatte gestern bekannt gegeben, dass die Art und Weise der Berichterstattung bei Aurelius fragwürdig wäre. Und diese Argumentation und Kritik scheint nicht zu stimmen. Ich kenne das Unternehmen nur von der Oberfläche her, muss ich zugeben. Aber was mir hier gefällt, ist A, ein radikaler Einbruch. Die Aktie um 50 Euro ist für mich interessant, aber ich würde sie als spekulativen Titel betrachten und würde sagen, gut, jetzt 1% kauft, sollte nicht nach weiteren 10% Rückgang kaufen, sondern sagte 50, 40, 30. Das sind enorme Unterschiede. Aber nur um mich vorzubereiten, sollte hier wirklich etwas mehr noch im Rückgang passieren, als man bisher gesehen hat. Papier kommt von 66 Euro. Also bei 50 nicht 2, sondern 1% investieren in Aurelius und dann in der Nähe zwischen 40 und 45, das würde ich aber auch in unseren Interviews in den nächsten Wochen dann bekannt geben, sollte es überhaupt so weit fallen, was ich bezweifle, dann kauft man nochmals 1% nach. Wenn man die 40-Euro-Marke unterschreitet, dann wahrscheinlich auf 30 gehen, dann vielleicht nochmal unter 40, dann würde ich nachkaufen. Wenn dieses Unternehmen das tut, was es in seiner Erklärung heute bekannt gegeben hat, dann ist es mit einer Dividendenrendite von um 4% sehr attraktiv. Und hier setzt man auf ein Management, was eben Unternehmen, und zwar angeschlagene Unternehmen, kauft, sie verbessert, umstrukturiert, um sie dann erfolgreich in den Markt zu verkaufen. Das hat man bisher mit sehr gutem Erfolg gemacht. Und ich bin auch nicht alleine. Mein Freund Hans Wernicker sagt selbst in seinem täglichen Brief, nicht wahr, dass das auch etwas ist, was er sich anschaut. Ich gehe schon einen Schritt weiter und sage, ich bin bereit, jetzt schon mal etwas zu tun. Denn von 66 auf 50, das ist ein Rückgang von fast 30%. Da bin ich schon mal mit dabei. Also eine aktuelle Empfehlung, ganz klar, auf den jetzigen Tag bezogen, zahlen Sie nicht mehr als 50. Wenn es etwas unter 50 noch geht, noch attraktiver. Bei Aurelius wäre eine klare Empfehlung.
Herr Thieme, vielen Dank für Ihre Einschätzungen.
Bitteschön.
Börse hören mit Heiko Thieme. Heiko Thieme Club.